Hast du gehört? Podcast-Aufnahmegeräusch? Lieber Kaffeemann? Podcast.
Live on air. Podcast.
Daniel.
Puck.
Oh, Puck. Ich dachte, ich starte Puck. Friedrich, freu dich hier heute in den Podcast, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen und gehört haben.
Kaffeemann.
Daniel.
Kaffeemann.
Puck.
Der letzte Podcast. Leute, keine Minute haben wir diese Aufnahme gestartet und schon wisst ihr, was Programm ist heute.
Und zwar?
So ein Kaffee, eine Kaffeemann-Folge.
Ach so, ja, ja.
Alter, also diese berüchtigten Kaffeemann-Folgen.
Ja. Mir wurde gesagt durch, wie die Amerikaner sagen, through the grapevine.
Okay, ne? Okay.
Durch den Busch, durch den Zaun hindurch wurde mir geflüstert, falls wir mal etwas trinken.
Ja.
Dass einer von uns etwas schlechter zu verstehen ist.
Das nicht.
Das nicht.
Nein, ein Zuhörer hat gesagt, ein Pakete zustellender Zuhörer hat gesagt, beim Kaffeemann merkt man manchmal, dass er etwas lallt. Aber das heißt nicht, dass man dich nicht verstehen kann.
Ach so.
Das heißt nur, dass du etwas lallst.
Ach so, ich verstehe. Ich habe es trotzdem als persönlichen Affront genommen.
Ja.
Und möchte dem heute entgegenwirken. Aktiv entgegenwirken.
Ja.
Also, solange ich noch kann.
Okay, verstehe.
Okay, das möchte ich nur mal vorweg sagen.
Wie lange kannst du noch?
Ich gebe mir 10 Minuten.
Okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ist denn heute das Konzept dieser Sendung?
Das Konzept ist ein kunterbuntes Potpourri an verschiedenen Sachen, die...
Potpourri ist ein Signature-Wort vom Kaffeemann.
Ist es?
Ja?
Wirklich?
Niemand sonst benutzt das in der deutschen Podcast-Tosphäre.
Ja, das ist gut, das stimmt. Aber Moment, das ist aber ein echtes Wort, oder?
Ich glaube, ja.
Ein Potpourri.
Ja.
Ein Stapel an Konfetti, das dir quasi direkt ins Gesicht gepustet wird. Ein Potpourri an irgendetwas.
Da der Beruf des Konfettischmeißers in Deutschland leider ausgestorben ist, ein Wort, das leider nicht mehr benutzt wird oft. Du hast es eigentlich wieder zurückgebracht.
Das erinnert mich an, fuck. Musikabend an der Hildegard-Wegscheider-Oberschule in Berlin und wir sprechen das...
Der hat Scheide gesagt.
Ja, wir, wir schreiben das Jahr 2003, sagen wir.
Ja.
Und bei uns am Musikabend gab es immer wieder hochtalentierte Leute.
Bei mir nicht, ich war nicht dabei.
Ich weiß, das Albert-Schweitzer-Gymnasium hat gegeizt,
ja,
mit,
genau,
Talenten.
Wir haben AIDA aufgeführt.
Wirklich?
Ja.
Also im Ganzen?
Ich war nicht involviert.
Moment, das Schiff?
Jein.
Achso, die Oper.
Die Oper. Es gab...
Moment, die Oper auf dem Schiff.
Ja, meine Theatergruppe hat...
Oder das Schiff in der Oper.
Meine Theatergruppe hat die Physiker aufgeführt. Und,
natürlich hat sie das.
Die irgendwie noch zusätzlich existierende Musical-AG hat AIDA komplett performt.
Ja, aber nur mit Trompeten begleitet.
Und auch nicht unbedingt komplett mit sehr von Gesangskünsten begünstigten Sängern.
Ah.
Ja, also eine Hauptrolle war mit einem gewissen Olli besetzt und es war dann auch...
Olli.
Das war so diese Art von Reaktion und Applaus, noch nachträglich, wie darüber gesprochen wurde. Das war so zu 100% dieses... Toll, wie mutig er ist. Aber niemand hat gesagt, dass es gut war. Alle haben nur gesagt so, aber toll, dass er trotz seines Gesangs und seiner Stimme so mutig ist, sich auf die Bühne zu stellen und eine Hauptrolle in AIDA zu singen.
Also frei nach dem amerikanischen Prinzip.
It wasn't my cup of tea.
But A for effort.
Yeah.
Und die Teilnahme ist alles.
Ja.
Und die Motivation und das war schön. Und
Inklusion, auch die Schlechtsänger dürfen singen.
Ja, natürlich.
Es gibt ja, also gute Freunde von uns haben ja auch eigentlich beim amerikanischen Militär nur Kartoffeln geschält.
Stimmt.
Aber sagen bis heute, I'm a veteran.
Unter Deck.
Ja.
Unter Deck.
I'm a veteran.
Eurer Musikabend anscheinend etwas verhaltener. Bei uns dann doch sehr, und das meine ich ernsthaft, talentierte Pianisten zum Beispiel, die ihre Stücke selber komponiert haben. Verglichen mit Leuten, die dann irgendwie bekannte Musikstücke selber vorspielen auf Instrumenten.
Ja.
Sehr, sehr gute Musiker.
Den Flohwalzer zum Beispiel.
Besser.
Okay, besser.
Wirklich besser. Also wir reden hier von wirklich selbst komponierten Liedern, die mit Jazz-Musik und auch Teenage-Angst. Ne? So Bass, also nur ein simpler Bass.
Bojangles.
Ja, und dann auf einmal irgendwie so. Auf jeden Fall war der Musikabend geprägt von tatsächlich talentierten Leuten. Und dann, um den Kreis zu schließen, traten ein ehemaliger guter Freund von mir und ich auf.
Ja.
In Glitzeranzügen.
Aha. Ich dachte nur, ich hätte einen Glitzeranzug.
Nein. Autos,
ja, nein. Dass du auch einen hast.
Aber ich rede tatsächlich von Pailletten.
Ja.
Also deiner glänzt ja nur.
Und ich habe ja nur diesen einen. Ich habe nur einen Glitzeranzug.
Du hast den einen.
Das ist ein leicht silbern glänzender grauer Anzug, den ich gekauft habe in einer Seitenstraße in New York in einem sehr günstigen Anzug. Maßanpassungsladen.
Aber nicht umsonst. Also es war schon so ein Men's Warehouse-Gedöns.
Nee, es war wirklich dieser Seitenstraßen, möchten Sie einen Anzug geschenkt haben?
Ein Seidenstraßenanzug.
Es war wirklich ein Gossenladen.
Und wenn du sagst, er glänzte etwas, also it's blinding.
Also, das ist so ein Anzugladen, wo so ein Schild ist, wo irgendwas so draufsteht wie so Mr. Penguin.
Ja.
Und
also die Autokenner unter uns, wenn wir von Effektlack ja. reden, ja, so leuchtet das quasi in der Sonne.
Das ist sowas wie
Metallic spiegelnd in deinen Augen. Ah, meine Augen verbrennen.
Es war mein Vater, mein Bruder und ich gehen in diesen Gossenladen. Freuen uns darüber, wie günstig die Anzüge sind. Ich glaube, mein Vater und mein Bruder haben direkt zwei gekauft.
Nur?
Und ich, es ist so dieser Laden, der dann sagt, hier, wir schneidern Ihnen das auf Maß, aber eigentlich krempelt er nur die Ärmel und die unten den Boden der Hose so um und macht dann so Stecknadeln da rein.
Ja, und dann?
Und dann ist es fertig.
Aber
der restliche Anzug hat immer noch von den Schultern her und so die falschen Maße quasi. Also er wurde nicht wirklich was umgeschneidert. Da wurde einfach nur die Arme und die Beine umgekrempelt und dann mit so einem Faden so ein bisschen fixiert und eine Stecknadel reingesteckt.
Also eine leicht optische Korrigierung, die da vorgenommen wurde.
Und das Geile ist, dann gehen dann halt so drei erwachsene Männer mit ihren viel zu großen Anzügen, von denen sie glauben, sie sind maßgeschneidert worden. Raus.
In New York.
In New York. Und gehen so in die nächste Bar.
Yeah.
Und sind natürlich sofort the center of attention.
How could it be different?
Ja. Es war glaube ich, so dieses Unbehagen. Sind das die ortsansässigen Clowns, die engagiert wurden, um uns zu erheitern heute Abend, oder? Wobei, wir müssen dazu auch mal sagen, Disclaimer, es ist Amerika und wenn man sich vor allem die letzten Donald Trump
Pressekonferenzen
angesehen hat.
Und das ist New York.
Genau, also diese ganzen Trump-Covid-Pressekonferenzen waren ja geprägt von sowohl Trump als auch allen anderen Anwesenden in viel zu großen Anzügen.
Ja.
Geschmacklose, viel zu große Anzüge.
Geschmacklose, viel zu große, überteuerte Brioni-Anzüge,
ja.
Die tatsächlich zu groß waren, um dann doch ein paar unvorteilhafte Zonen zu kaschieren.
Aber bei mir halt Mr. Penguin. Das ist ein Gosse. Aber ich stehe dazu, ich trage den immer noch gerne. Also ich, wirklich.
Aber ich glaube, du hast den sogar mal angehabt, als wir zusammen...
Ja, habe ich
irgendwo,
auch.
Ja.
Ja, das ist, ich glaube, bei so einer, weiß nicht, Cobra 11.
Ja, das war auf jeden Fall ein offizieller Anlass. Ein offizieller Anlass.
Ich werde ihn auch in Zukunft tragen.
Zu dem dieser Anzug Verwendung gefunden.
Werde ihn bestimmt auch bei der letzte Podcast live on stage Auftritten tragen.
Oh.
Und bei Bernhofen Premieren.
Der Podcast, letzte Podcast live on stage, ist das schon in Arbeit oder?
Es gab Wünsche von Zuhörern und es gab auch.
Wünsche habe ich viele, nein, Daniel.
Es gab Angebote von Zuhörern aus Berlin, das auch zu organisieren, die scheinbar Bühnen-Connections haben.
Ach so.
Aber das war noch damals zu Alexander Vogt-Zeit, wo wir noch so, wir waren noch sehr reluctant, ob wir das liefern können auf der Bühne, was man dann erwartet. Wir waren nicht so ganz sicher, ob das dann nicht eine große Enttäuschung wird. Deswegen haben wir so...
Ich glaube nicht.
Ja.
Also ich glaube nicht.
Ich glaube, mittlerweile ist man doch einfach so, let's go for it.
Ja, ja. Let's go.
Let's go. Ja. Ja, jetzt hätte man vor allem auch so dieses Team an Leuten.
Stimmt.
Das würde es, glaube ich, auch nochmal einfacher machen. Einfach irgendwie alle dann, alle sind am Start und es hängt jetzt nicht davon ab, dass jetzt zwei Leute 3 Stunden lang lustig sein müssen. Ja. Übrigens, du wieder letztens im Fernsehen.
Ach so?
DFB-Pokal habe ich gesehen und da lief dann wieder deine Uso-Werbung.
Ach so, ich dachte, ich habe Fußball gespielt.
Nein, nein, das noch nicht.
Nein, noch nicht. Tatsächlich?
Ja.
Naja. Ja, da habe ich mich tatsächlich am Anfang des Jahres noch über ein schönes Buyout gefreut, wie man es nennt. Also, da gab es nochmal Geld.
Aber du musst dir vorstellen, also der DFB-Pokal, da gucken ja Millionen zu. Der guckt ja halb Deutschland zu.
Ach so.
Es war ja wirklich so das Topspiel der DFB-Pokal, wo dann eine Werbung lief. Ich glaube, du hattest ein größeres Publikum als viele Kinofilme.
Ah, verstehe. Bestimmt größer als Morbius.
Ja, ja.
verstehe, DFB-Pokal. Ja gut, das ist...
Besseres Color Grading als Morbius. Besseres Cinematography.
Das Licht war an.
Ja.
Aber gut, ich muss ganz unbedingt noch die Geschichte zu Ende führen. Ich und mein Buddy in diesem Paillettenanzug, wir führen ein Stück vor, ich habe vergessen, wie es hieß, bei einer
Tosca.
Band. Tosca wäre gut.
Ja, ja.
Fuck, ich habe es vergessen. Es war eine
Serrano,
sehr,
oder
nein,
wie
nein,
das?
Nein, eine sehr bekannte, es ist nicht hier Cool and the Gang, aber so etwas in der Art. Ich habe es gerade vergessen, es liegt mir auf der Zunge. Ein sehr effektvolles, aus den 80ern Lied, I'm a Shining Star.
Starlight Express. Da, 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 da. Also, Starlight
also
Express.
Eine Nummer, die das Haus runterbringt quasi.
Ja.
Es sei denn, zwei nicht begabte Gesangsleute
aber halt.
Bringen diese Nummer.
Es war nicht Jellicle Cats, da, 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 Jellicle Cats.
Das wäre furchtbar, das wäre ganz furchtbar. Ich hasse ja auch Kassen.
Ich hasse alles, was Andrew Lloyd Webber gemacht hat.
Außer
die eine Performance von Antonio Banderas
und Sarah Brightman im Phantom der Oper. Ja, ja, ja.
Ich dachte eine Zeit lang so halb, Phantom der Oper ist irgendwie vielleicht legit doch Kunst. Bis ich dann irgendwann gelesen habe, nein, dieser Andrew Lloyd Webber hat das tatsächlich ja für Sarah Brightman als seine Frau geschrieben.
Stimmt.
Und dann ist es für mich wieder so eine völlige Ego-Scheiße gewesen oder so eine komische...
Til Schweiger-Nummer.
Ja, ja, Til Schweiger-Nummer. Und deswegen aber, also und Cats wirklich ohne Scheiß, also auch wenn ich mir vielleicht damit Feinde mache. Ich bin erst durch den Film auf Cats gekommen, hab mir dann aber auch das Musical angesehen und muss im Nachhinein sagen, es ist beides schrecklich. Beides halt eine komplette Katastrophe in künstlerischer und sonstiger Hinsicht. Deswegen, ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl ich aus Köln komme und der tolle Musical-Dome steht, Drome, wie auch immer.
The Dome.
Ich war nie Musical-affin, ich war nie ein Musical-Fan. Für mich war das immer so die Oper für Geistbehinderte.
Warst du live in einem Musical mal?
Ja.
Wo denn?
In Köln, in dem Musical-Dome.
Bei Phantom der Oper?
Nee, bei...
ich frage deshalb, also in welchem
anderen
Stück?
Ich war bei
Miss Saigon.
Starlight Express.
Ach so.
Und das hat aber nichts, das war kein Musical, das fand ich tatsächlich gut, aber es war kein Musical. In demselben Musical-Dome war ich aber auch mal bei diesem Rat Pack, wo so andere Leute Sinatra und Sammy Davis alle nachmachen. So, also so, das war einfach nur so.
Wie heißt das nochmal?
The Rat Pack on Stage, keine Ahnung.
Achso, okay. Achso, nee,
es war wirklich, Sie haben die Original-Las Vegas-Show nachgemacht.
Ich dachte, diese Komplettnummer mit Madonna und hier
nein.
Und den. Nein. Nur Rat Pack.
Es war nur Rat Pack, ja.
Okay.
Es war so Frankie und seine Boys on Stage.
Ja.
Nee, das war in Ordnung. Aber das war kein Musical, das war nur in dieser Location. Aber ich muss...
Stars in Concert.
Ah, ja.
Okay. Hieß das, glaube ich.
Ja. Aber warum hast du so vorwurfsvoll jetzt reagiert? Weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich finde Musicals eigentlich ist für mich eine Oper für geistig mitleidenswerte Menschen.
Ja, nein, ich wollte nur wissen, ob du von Live-Musicals sprichst oder, weil ich meine, filmische Musicals.
Nein, ich sag mal, nichts gegen die Künstler. Da sind teilweise hochkarätige Sänger und Tänzer bei.
Ja, da schaufelst du dich jetzt schön frei.
Nein, ich finde nur, ein Musical ist meistens, das ist für mich eine, ich weiß nicht, das ist so die Popcorn-Kino-Version von einer Bühnenshow.
Aber was ist, wenn wir The Producers mit dem Originalcast...
Aber das ist ein Musical.
Ach so.
Ist es ein Musical?
Du? Natürlich. Nein,
ach, ich glaube, man muss ja nochmal unterscheiden.
Aber natürlich ist es
das
ein Musical.
Das ist ein Broadway-Musical. Ja, ja, you got me!
Kaputt.
My dear Sir. Nein, nein, stimmt. Ich muss mich korrigieren. Ich meine gar nicht Musical.
Okay.
Ich meine nur das, was deutsches dann Musical in Deutschland als Musical ankommt.
Ja. Du meinst deutsches Musiktheater.
Stimmt. So Broadway-Shows oder so, das ist ja fast wie Oper.
Ja.
Ja, das ist ja wirklich eine tatsächlich moderne, neu geschriebene Version von Oper. Aber ich habe, also das, was... Es gab ja auch mal Chicago in Deutschland so, dass das kurzzeitig hier gespielt wurde, aber dann auch wieder nicht... Also mit anderen Performern und so. Wirklich, was wir so standardmäßig... In Deutschland läuft ja fast nur Starlight Express, Cats, Phantom der Oper.
Ja, Moment. Tarzan mit Egon.
Ja.
Alexander Klaus.
Genau.
Take me tonight.
Das meine ich.
Everything is possible.
Das war immer noch einer der besseren DSDS-Songs. So.
Ja, stimmt. Nein, das war der erste und der beste.
Ja.
Der hat es geschafft. Tarzan war, glaube ich, relativ erfolgreich.
Ja.
Und dann darfst du nicht vergessen, und jetzt wirst du lachen, Rocky wurde ja ins Deutsche übersetzt.
Ja.
Dieses komische Musical, was da schon nicht so richtig komisch erfolgreich war, wurde jetzt, er ist der Größte, er ist der Stärkste, ja. Rocky!
Adrian!
Adrian! Goldginger.
Nur eins will ich, es bis zum Ende des Kampfes schaffen.
Du hast mich nie geliebt.
Und original einfach.
Okay, bevor ich meine Musikabend an der Hildegard Weg, er hat Scheider gesagt, Scheider Oberschule zu Ende trage, muss ich nochmal dazwischen schieben. Und daran erinnerst du dich, glaube ich, schon noch. Vor Jahren, und ich rede gerade von über 10, 11 Jahren, hatte ich mal eine Casting-Anfrage. Also ich, der Kaffeemann. Und zwar ging es darum, hey, von meiner Agentur, kannst du singen, kannst du tanzen? Und ich so, aber sicher.
Udo Lindenberg. I remember.
Und das war ein richtig erfolgreiches Musical, was hier die ganze Zeit lief. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Hinter dem Horizont, irgendwie sowas, ne?
Hinterm Horizont.
Oder wirklich?
Hinterm Horizont.
Ja. Seine erfundene Biografie.
Mein ausgedachter Titelname war gerade neben der Mauer oder so. Nein.
Das war doch so,
Hinterm Horizont.
Ich hab die Frau geliebt auf der anderen Seite der Mauer.
Ja. Da, da, da. Wie war das nochmal? Ob's regnet oder sonst, ich bleibe auf Kurs.
Ich brüll's oder knurr's. Ich bleib auf Kurs.
Der bekannte Udo Lindenberg-Song.
Nein, das war die deutsche Übersetzung von Gunter Gabriel des Johnny Cash-Songs. Okay. I Walk the Line.
R.I.P.
Ja.
Also nicht Gunter Gabriel, aber. Oder doch?
Auch. Schon seit einigen Jahren.
Mann, die Zeit vergeht, Daniel.
Ja.
Aber egal. Auf jeden Fall wurde ich zu diesem Casting berufen, weil ich meinte, natürlich kann ich singen und natürlich kann ich auch tanzen. Mhm. Und dann erschien ich beim Potsdamer Platz vor diesem großen Gebäude und irgendwann geht die Tür auf und sagt, ja, bitteschön, sind Sie zum Casting hier? Ja, ja. Und dann finde ich mich wieder vor einem großen Raum mit einem Klavier. Und das war original wie Deutschland sucht den Superstar oder diese komische Broadway-Vorsing-Geschichte.
Mhm.
Und ich meine, ich singe ja schon sehr gern, aber ich singe nicht professionell.
Ja.
Und ich singe auch nicht so gut, dass ich jetzt sage, ja, ja, ich singe euch jetzt mal was Schönes vor.
Und ich müsste noch mal kurz bei Wikipedia gucken, wie man Noten spielt.
Beziehungsweise, da stand ja jemand. Also da saß ja jemand.
Ach so, am Klavier.
Ja, da, wirklich komplette Geschichte.
André Rieu.
Also Andrea Bocelli saß am Klavier, ja, hat nach den Tasten gesucht. André Rieu mit der Geige daneben.
Rufus Wainwright.
Mm,
on a stairway to paradise,
okay.
With a new step every day.
Uh-huh.
And I'm gonna make it at any price. Da, 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 da.
Daneben saß Sting mit einer kleinen Ukulele und fing schon an. I'm an Englishman in New York. Ich so, stopp. Ich bin noch nicht fertig.
Und als Begleitsängerin Yvonne Katterfeld.
Oh.
Ja, ich weiß gar nicht, was hatte ich für Lieder? Ich mache mit meiner Stimme eine Harfe nach. Da, 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 es gibt gute Zeiten, Zeit, da, da, da. Leben in Schmerz.
Ja. Auf jeden Fall meinte dann die eine Person, die fürs Casting zuständig war, hallo, Sie haben ja sicherlich den Text vorbereitet. Und ich so, hatte ich tatsächlich. Und es ging halt um dieses Udo Lindenberg hinterm Horizont.
Okay.
Und dann fragt mich die nette Person hinterm Klavier, ja, also, es wird in D-Dur gespielt. Und ich so, aber natürlich. Keine Ahnung.
Ja.
Und auf einmal. Tadun, 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 tadun. Und er fängt dann an. Und ich halte, hinterm Horizont.
Das Geile ist.
Da sehen wir den Daniel Puck. Dann, 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 dann. So die Geschichte. Katastrophal.
In other words, hold my hand. Du hast mir im Vorfeld von diesem Casting damals erzählt und warst voll aufgeregt und meintest dann immer wieder so, naja, weiß ich nicht, ob ich singen kann oder ob, ich mag ja normalerweise keine Musicals, aber Udo Lindenberg, das wäre schon geil. Du warst ja, relativ aufgeregt.
Ja, total. Und ich bin aber an diesem Zeitpunkt gestorben. Also, singen vor jemandem, wenn du nicht singen kannst, ist halt schon scheiße. Anyway, auf jeden Fall, ich habe halt so gesungen, wie ich konnte. Es war nicht komplett scheiße, aber es war nicht gut. Und die dann so, okay, danke schön, dann bitte warten Sie nochmal draußen. Und dann kam die Tanznummer. Und dann war ich auf einmal mit 5, 6 anderen und tatsächlichen Tänzern vor so einem riesen Spiegelraum. Und die so, kick, turn, turn, kick, turn, turn, pa, pa, pa. Ja. Und ich so, fuck. Ich meine, ich hatte davor schon mal getanzt. Ja. Auch so eine Choreografie.
Mit mir aber nur zusammen.
Natürlich. Und privat.
So eine übliche Monarch-Performance.
Ja.
Oder Ritter Butzke-Performance.
Auf einmal hieß es dann, okay. Und dann kam halt so ein Detlef die Soest-Verschnitt und hat uns halt gezeigt.
Little Wooden Boy.
Ja, so ungefähr. Links Hand, rechts Fuß, bam, bam, eins, Drehung und da, ba, 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 ba. Und ich so, fuck, fuck, fuck. Ihr habt schon mal getanzt, oder? Ich so, ja, klar. Neben mir all diese professionellen, semi-professionellen Tänzer.
Ja.
Und dann habe ich mich halt durch irgendwie eine Dreiviertelstunde diese Choreografie geschlagen. Abgesehen davon, dass ich nach 10 Minuten halt katastrophal. Irgendwann hieß es dann Schluss und ich so, okay, danke. Und das war halt das letzte Mal, dass ich was von diesem ganzen Musical-Casting gehört habe. Aber ich muss dazu sagen, allein, dass ich diese Erinnerung daran habe und dass ich dir jetzt davon erzählen konnte, war es wert.
Ja, natürlich.
Für Hinterm Horizont, der Kaffeemann singt A Little Wooden Boy.
Ja, ja.
Und tanzt ihn auch. Mehr schlecht als recht.
Ja, ja.
Und um die Geschichte jetzt wirklich zu beenden, es war tatsächlich ein Song bei Earth, Wind and Fire.
Aber dann hast du noch gesungen, Wandering a Minstrel Eye. Und dann bist du endgültig rausgeflogen.
Jacques Lapidieu.
Next!
Jacques Lapidieu.
Jack Lapidus.
Aber
faszinierend.
Bei unserem Musikabend ein Song von Earth, Wind and Fire, okay. Shining Star.
Kommt
war,
jetzt.
War eine Riesennummer, kam nicht gut an. Und versank so in dem ganzen schulhistorischen Gedöns. Es gibt eine Videoaufnahme davon, die ich aber noch finden muss.
Ja. Ich meine, durch diverse Filme und Serien haben da, glaube ich, inzwischen die meisten Zuhörer auch ein größeres Bewusstsein für. Aber man muss ja wirklich sagen, das Leben eines Berufsschauspielers, egal wie gut oder schlecht er ist, besteht zu 80% aus Denial, Rejectment, und immer wieder den Mut und die Kraft aufbringen, zum nächsten Casting zu gehen, obwohl man beim vorherigen so völlig durchgefallen ist oder ignoriert wurde oder nie mehr von gehört hat oder so.
Das höre ich immer wieder von diesen sogenannten Berufsschauspielern.
Also genau.
Und immer wieder denke ich mir, ach, das ist aber scheiße, was soll das denn?
Zum Glück werde ich immer gecastet.
Gott sei Dank bin ich Team des letzten Podcasts.
Ja. Ja, das stimmt. Aber ich sag's nochmal, ich stehe dazu. Musicals, typischen deutschen Hof- und Haus-Musicals oder in Deutschland aufgeführten Versionen von berühmten Musicals aus internationalen Gefilden.
Ach Daniel, die sind scheiße.
Die sind
nicht gut.
Das,
Das ist nicht gut.
Ja, das ist, das will ich sagen.
Also, tut mir leid, ich habe es vorweggenommen, aber die sind wirklich nicht qualitativ dementsprechend, was man irgendwie drüben geboten bekommt.
Ja, das wollte ich damit sagen.
Es gibt ein momentan laufendes Musical, und zwar das Harry Potter Musical in Hamburg, glaube ich.
Okay.
Da spielen tatsächlich Ü 35-Jährige die Hauptcharaktere, und ich glaube, das ist sehr aufwendig gemacht. Da spielt auch jemand mit, den ich kenne. Die ist sehr talentiert, aber über 35, Harry Potter, Musical, zur heutigen Zeit, wen interessiert noch Harry Potter? Schwierig.
Ja.
Ganz schwierig. War auch der Pandemie geschuldet, glaube ich. Das wurde irgendwie 2 Jahre auf Eis gelegt, aber das läuft momentan wieder mit großem Applaus und großem Publikumsfeedback, aber ich denke mir halt, schwierig.
Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig.
Ja, wirklich, schwierig. Ja. Aber gut.
Aber gut.
Schublade mit Musicals einmal.
Musicals, zack. Ich möchte aber auf Musicals rumhacken.
Du möchtest auf Musicals rumhacken?
Ich finde, es gibt auch geile, richtig, richtig gute Musicals.
Aber reden wir von den Filmen?
Nein.
Wir von den,
okay. Wir reden auch von den Broadway-Sachen. Also The Producers war auch am Broadway mega gut. Book of Mormon? Hammer. Aber
Hammer.
Das gab es ja, glaube ich, nie hier. Das wäre auch nicht umsetzbar, so dass Leute das gucken würden.
Das Buch der Mormonen.
Ich denke auch, sowas wie Wicked oder so sind geile Shows. Das ist halt wie bei uns Friedrich statt Palast dann.
Friedrich Merz in Konzert.
Ja, das werde ich mir angucken. Solange er sich aus der Politik raushält.
Guten Tag, hallo. Ich muss dazu sagen, Wicked haben einige meiner Freunde in L.A. gesehen. Mhm. Natürlich nicht mit der Originalbesetzung.
Ja, genau.
Und war dementsprechend schon nur noch halb so gut.
Das hört man so oft, dass man da wieder auch den richtigen Abend erwischen muss und so.
Das stimmt, glaube ich.
Sowas wie Chicago, glaube ich, auch mit der richtigen Besetzung, geiles Musical.
Und hier eine angefochtene, nicht gehörte Meinung vom Kaffeemann. Wie heißt nochmal das erfolgreichste Musical aller Zeiten? In den letzten paar Jahren? Hamilton.
Ah ja, ja. Komm ja nicht mit Hamilton.
Ja, habe ich nie verstanden.
Ich wollte nämlich gerade darauf hinaus.
Okay, Entschuldigung.
Ich glaube, aus der Musical-Fähre kommen insgesamt, was Künstler angeht, mit die meist überschätztesten, völligen Mainstream-Nudeln. Mhm. Und das ist halt zum einen, und das wollte ich eben eigentlich schon von meiner Richtung aus sagen, Mirando, der ja auch in der Filmwelt immer präsenter wird.
Bailando.
Obwohl ich ja auch offenkundig den Film In the Heights wirklich ganz okay fand. War ein Feel-Good okay, war in Ordnung, auch als Musical-Film.
Ja, ja.
Aber das sind trotzdem nicht, und so wird ja teilweise darüber geredet, genau wie bei Hamilton oder so, diese brillanten Dinger. Nein, das sind diese okayen Crowdpleaser.
Ein Meisterstück.
Nein.
Der Broadway-Geschichte.
Nein. So, dann müssen wir das schon mit den großen Opern vergleichen.
Tun sie aber nicht.
Und das ist im Vergleich dazu ja wirklich wie Transformers. So.
Ja. Ich habe Hamilton nie live in Konzert gesehen. Ich habe viele Leute, mit vielen Leuten gesprochen, die es entweder sogar mit Luis Miguel Miranda gesehen haben in New York. Und dann auch die Abklatschversion mit verschiedenen Cast in L.A. Und es war halt immer so, ja, natürlich war es ganz cool, aber es war immer so, das ist schon cool, dass diese Geschichte von Amerika in so einem Rap-Musical dargestellt wurde. Ja, aber reißt es sich jetzt mit? Ist das Les Miserables? Verstehst du? Also, ist das Antonio Banderas in dem Phantom der Oper? Nein.
Ich finde vor allem, es ist halt so sehr revisionistisch merkwürdig, geschichtsverzerrend auch in der Gesamtdarstellung, unabhängig von der Tatsache, dass da andere Hautfarben, andere Leute spielen und so, aber auch von dem Restlichen, was da dargestellt wird.
Ach Moment, tun sie das?
Ist das, glaube ich, ja, das ist eine sehr, das ist halt...
Mir ging es tatsächlich eher um dieses ganze, wir rappen diese Geschichte und dann sind wir total originell dabei, weil wir die Geschichte in einen Rap-Text verfassen und das hat davor niemand gemacht.
Ich glaube, das meine ich auch damit, dass das aber alles so auf eine Art marginalisiert und verwässert. dass dann dieser Effekt dabei besteht, dass es eigentlich diesen Wert verliert, wenn man jetzt normal sagen würde, cool, dass eine neue Generation sich mit diesen Sachen auseinandersetzt oder so, tut sie aber eigentlich nicht mehr. Also das kommt nicht mehr rüber.
Ja, ja.
Es wird nur noch als dieses Unterhaltungskultur-Ding wahrgenommen, wo man so sagt, so, das ist witzig. Weißt du, das ist witzig.
Das funktioniert.
Das funktioniert. Das ist also, ne? Also,
unterhaltsam.
Ja, geil. Entertainment Value. Da rappt man so cool.
Ja.
So. Aber ich muss das ja auch aus meiner eigenen Perspektive sagen, mit so historischen Stoffen. Und ich finde, durch sowas wie Hamilton werden historische Sachen in ein falsches Licht gerückt. Dass man diese Schwere nicht mehr hat. Dass man die Bedeutung nicht mehr so komplett...
Okay, ich höre dich.
Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, aber dann frage ich mich, wie...
Es verliert seine Bedeutung.
Ich verstehe das, aber warum funktioniert dann The Producers?
Weil es effektiv ist. The Producers ist ja eine Geschichte, die komplett fiktiv ist. Die
mit einem echten Hintergrund zwar kokettiert,
aber auch eigentlich ja eine Persiflage auf dem Broadway und Musicals an sich ist.
Mhm.
Es ist ja keine Nazi- oder Hitler-Persiflage.
Stimmt.
Es ist eigentlich eine Broadway- und Musical-Persiflage.
Stimmt.
Die anhand dieser Thematik, die so krass ist, gerade das, was ich gerade erzählt habe, was mein Kritikpunkt ist, versucht rüberzubringen.
Ja, und
so richtig es augenscheinlich klingt,
ja.
Macht.
Ja.
So.
Ja. Ja. Und ja, nein, du hast vollkommen recht.
Aber es kritisiert diese Art und Weise von Musicals, historischen Kontext zu nehmen, den so in Watte zu packen und in so einer genehmen, unterhaltsamen, immer an die moderne Zeit angepassten Art und Weise nur noch als reines Entertainment zu verkaufen, sozusagen.
Und deswegen funktioniert eigentlich auch, weil du es vorhin erwähnt hast, The Book of Mormon so gut, weil sie ja auch eigentlich wahre Begebenheiten nutzen, aber die im Endeffekt durch die Inszenierung halt Entertainment Value enthalten.
Aber sie sprechen auch in Book of Mormon, das ist ja von den South Park-Machern, das Musical, sie sprechen dort ja auch ganz klar Sachen an, die normalerweise sich keiner wagen würde, gerade nicht, wenn jemand aus dem Mormonenzirkel kommt, über die Mormonen sozusagen.
Aber trotzdem spielen sie halt die Realität und sie spielen die Wahrheit und darüber kommt halt die Comedy.
Ja. Ja. Und das ist der Unterschied, weil in dem Fall von Book of Mormon wird Comedy als Waffe quasi genutzt gegen was Schlechtes, aber auch als Möglichkeit, was kritisieren zu können, ohne dafür dann rechtlich belangt zu werden. Während im Falle von sowas wie Hamilton ich mehr das Gefühl habe, hier wird etwas komplett verpopkulturisiert und damit irgendwie nicht mehr seinem Kontext gerecht. Aber er freut sich dann an der herrlichen Beliebtheit, weil es voll auf den Mainstream zugeschnitten wurde.
Stimmt. Und die meisten halt sagen, ach, finde ich schön.
Genau.
Gefällt mir gut. Da kann ich mitsingen, mitwippen.
Aber es werden auch historische Figuren dann so quasi ikonisiert auf eine Art und Weise, die auch nicht angemessen ist, wenn man sich wirklich mit dem Kontext beschäftigen würde.
Aber gleichzeitig sagen Leute, oh, das ist eine neue Interpretation dieser alten Geschichten, dieser Historien oder auch Persönlichkeiten. Das finden wir gut. Das muss ja Kunst sein.
Und dann würde ich noch in Frage stellen, bei Hamilton, aber auch anderen Musicals, ob die musikalisch und songtechnisch überhaupt so gut sind.
Ja, gut, klar.
Das kommt noch dazu. Und da ist der Producers brillant. Die Songs aus Producers sind absolut auf diesem Mozart-Beethoven-Bach-Niveau.
Ja.
Und
ja, Salieri.
Ja.
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 Apropos Prag. Ja. Frag mich, warum mein Brustkorb so schmerzt.
Das weiß ich ja gar nicht.
Ja, aber du hast
warum soll ich dich das denn jetzt fragen? Bin ich in einem Musical?
Get your tickets now. 138-355-74. Daniel Pook. And this breathtaking, abysmal Musical. Egal. Warum schmerzt mein Brustkorb?
Mhm.
Der Kaffeemann war ja die letzte Woche über beschäftigt mit verschiedenen Jobs. Und einer von diesen Jobs führte mich nach Prag, deshalb auch die Miloš Praha. Nekrasnější město na světě. Führte mich nach Prag, der goldenen Stadt, für eine ZDF Neo Produktion. Hm. Ich möchte nicht näher auf diese Produktion eingehen.
Friends of the Show?
No, I don't think so.
I think so. Wir haben Böhmermann sehr unterstützt in seinem Kampf gegen Philipp Thiemann.
Das stimmt. Ja. Die Produktion war, sag ich mal, mit Problemen behaftet.
Die der Kaffeemann gelöst hat.
Die der Kaffeemann nicht gelöst hat, sondern durch den Kaffeemann
erzeugt
gelöst
hat.
Wurden. Auf jeden Fall muss man sich vorstellen, es gab, und ich, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel, oder ich darf gar nicht zu viel verraten, ja, aber es gab eine Szene mit ungefähr 40, 50 Komparsen. Und der Kaffeemann und die anderen zwei Hauptdarsteller waren in eine Szene involviert. Und jetzt musste der Kaffeemann sich losreißen und quasi einen Streit anstiften in dieser Szene. Und dann sollten die Darsteller und Komparsen ihn wieder wegreißen. Ne? An den Arm vielleicht, stopp, was soll das? Hey, spinnst du? Ja. Oh, weg hier damit, was soll das? Und so weiter und so fort.
Lass dich nicht impfen.
Genau. Questionable.
Okay.
So weit, so gut. Ich also, warte. Man wartet halt eh die ganze Zeit am Set. Dann kommt halt Probe. Oh, es gibt eine Probe. Wunderbar. Es gibt eine Probe. Wir fingen spät an, um 7, 8 Uhr abends. Der Schul sollte gehen bis 8 Uhr morgens. Weil nach Dreh und so weiter und so fort. Ich komme zur Probe und es ist alles
hello,
so ein bisschen... Hallo, na, hallo. Hey, hey, du, hey. Hey, nein, nein, was soll das denn, Daniel? Das ist ein Quatsch. So spricht niemand am Set, ja?
Ich habe auch wieder aus der Producers.
Den Vorteil, den ich hier habe in Prag, hello, we're going to set, und dann ich auf Tschechisch, ne, ich spreche ja Tschechisch. Ja. Ah, du sprichst Tschechisch? Ja, ja, ach super, toll. So, ne,
die dann kommt direkt von den von kompletten Set-Mitarbeitern, die aus Tschechien herausgebucht wurden, immer dieses, trink doch eine mit.
What? Rein, Becherowka.
Ja.
Ja. Hm. Cheers.
Es ist auch kein Geld. Stell das nicht so an. Trink doch eine mit.
Und das war Tschechisch. Auf jeden Fall stehe ich am Set. Wir sind jetzt dabei zu drehen. Aber es gibt erstmal eine Probe davor. Und wie gesagt, wie ich gerade erwähnt habe, sollte es dir das Gemengen geben, wo ich dann zurückgezerrt werde. Es ist eine Probe, alle sind so ein bisschen 50% am Start, man tut so ein bisschen. Man
schlägst direkt richtig zu.
Moment. Man macht die Bewegung mit, man stellt sich dahin, wo man irgendwo hinstehen soll, dann wird vom Kameramann gesagt, vielleicht ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher dran, Lichts. So. Ich also spreche meinen Text. Nichts passiert, keine Reaktion, obwohl ich eigentlich jetzt zurückgegriffen werden sollte. Hm. Und auf einmal kommt vom tschechischen First AD, also dem First Assistant Director, dem ersten Regieassistenten, ja los, schnappt ihn euch! Und auf einmal kommen zwei, drei Komparsen auf mich zu, aber ich rede gerade von American Alabama Quarterbacks. Ja?
Tim Wiese.
Ja, Tim Wiese rennt auf mich zu mit Kokainaugen. Und ich so, hä? Und auf einmal, und ich liege auf dem Boden. Ich liege auf dem Rücken, auf dem Boden. Mein Ellbogen schmerzt. Ich kriege keine Luft.
Das ist einfach ein normaler Betonboden.
Ja, ja, natürlich. Normalerweise muss man dazu sagen, werden ja solche Aktionen abgesprochen davor. Mhm. Da wird dann gesagt, ja, man wird jetzt hier vielleicht auf dich zukommen. Wir tun erstmal so. Da ist eine Matte.
Du checkst Armschoner, die wird trotzdem retuschiert.
Die komplette Geschichte.
Wir machen Wirework.
Nein, nein. Wir sind ja hier bei einem ZDF-Neo-Shoot.
Also.
Non-Union in Tschechien, in Prag. Nachts.
Das ist einfach niedergeprügelt, ohne Vorwarnung.
Ich wurde komplett ohne Vorwarnung niedergeprügelt. Lag auf dem Boden. Und Moment.
Paramedic.
Moment. Ungelogen.
Sanitäter.
Ich wünschte. Ungelogen. Erste Reaktion, wie bei Wetten, dass damals, von Gottschalk. Du erinnerst dich noch, bei,
ja.
Wie heißt der?
Samuel Koch.
Wehgetan?
Ja.
Und ich so.
Geht gleich weiter. Okay. In den Proben hat es immer funktioniert. Also bei den Proben hat er es hinbekommen. Gottschalk ging es ja in den ersten Minuten nur darum festzustellen, dass Samuel Koch kein Versager ist, weil er den Pro Mann hat es geschafft.
Du Verlierer, du machst die Show kaputt.
Genau.
So ging es mir aber auch. Also nicht so schlecht wie Samuel Koch. Gott sei Dank. Der Kaffeemann liegt auf dem Boden. Es wird gefragt, alles gut? Was? Naja, ich weiß nicht. Confusion?
Nochmal können wir das nicht machen.
Englisch, Deutsch, Tschechisch? Das ganze Komparsenpublikum fängt an zu lachen.
Ausgelacht?
Ja. Ich was? So, hä? Was ist hier eigentlich los?
Wie in so einem schlechten Traum wurde ich plötzlich alle
total
ausgelacht.
Und ich meine, es ist 3 Uhr morgens. Ich weiß überhaupt nicht, was gerade passiert. Ich dachte, die Szene geht weiter und ich liege am Boden und mein Ellbogen schmerzt.
Und es wurde ja gar nicht gefilmt, war ja nur Probe.
Es wurde nicht gefilmt.
Ja.
Nicht so wie bei Tom Cruise, der sich da schön den Knöchel bricht und dann, das nehmen wir mit, das ist im Film. Nein, nein, überhaupt nicht. Long story short, ich komme mal wieder hoch, der Typ irgendwie so, so ein riesen Tim Wiese-Schrank, der erste Regieassistent, ja, sollte eigentlich nicht passieren. Ich so, Alter, geht's noch? Die anderen beiden Schauspieler, übrigens hier österreichische und Schweizer Hauptdarsteller vom Burgtheater, sag mal, Raphael, alles gut? Ich so, ja, ja. Also das ist ja nicht normal, dass sowas passiert. Ich so, nein.
Bist du versichert?
Ja, ja, durch die Produktion natürlich. Egal, auf jeden Fall ging das dann so noch 3-4 Mal. Nicht, dass er mich komplett umgehauen hat. Dann wurde ihm halt gesagt, nicht umstoßen, nur so ein bisschen greifen. Und es war halt jedes Mal aber, bei jedem Take, pow, pow, jedes Mal so fucking Quarterback, pow, in meinen Brustkorb rein.
Also mit, bei so einem Nivea-Shoot mit nur Jogi Löw hätten sie das nicht mit Jogi Löw gemacht.
Nee. Da hat Jogi gesagt, aua, aua. Was soll das? Mein Brustkorb tut weh. Ja? Egal. Aber deshalb tut jetzt immer noch 3 Tage nach dem Shoot mein fucking Brustkorb weh. Ja, weil dieser Komparse mich da permanent umgenietet hat und man ihm irgendwie nicht erklären konnte, ich auch nicht auf Tschechisch, hey, Schauspiel.
Ja. Spiel, Spiel, Schauspiel.
Um es in Ochsenknechts Worten zu sagen, wir sind Nachahmer.
Nachmachen.
Nachmachen, aber nicht so wie du eben. Ja. Ja? Mach es nach, so wie du es dir vorstellst. Und zwar sachte. Nein. Ging nicht. Hat nicht funktioniert. Das war eine Katastrophe. Das war ungelogen der
tödlichste Dreh.
Ja, nein, es war der schwierigste Shoot ever. Vor allem sollte ich dann halt währenddessen noch so einen Monolog abhalten.
Ich sehe nur bei jedem Take deine immer größer werdenden, dein immer größer werdendes Widerstreben dem, was auf dich zukommt, gegenüber, weil du es ja jetzt immer wieder erlebt hast. Also bei jedem Mal wird der Schmerz größer und bei jedem Mal immer dieses größere Widerstreben, gleich zu wissen, dass du wieder niedergestreckt wirst.
Ja, du lachst. Es war irgendwann dann so, wie bei, erinnerst du dich noch an Wedding Crasher?
Ja.
Oder Wedding Crasher, ist ein Film.
Ja.
Und Bradley Cooper spielt da dieses Arschloch, Fiancé von Rachel, whatever?
McFadden. McAdams.
Ja, ja, Rachel McAdams. Ja. Nee, tatsächlich?
Weiß ich nicht mehr.
Ja, ja. Und, aber es gibt dieses Football-Game mit Vince Vaughn, nicht Clive Owen Wilson und anderen Leuten. Und Bradley Cooper rennt in diesem Football-Game Vince Vaughn einmal komplett um, so pow. So muss man sich das mal vorstellen.
Ja.
War scheiße, war nicht geil. Und weil du es gerade angesprochen hast.
Da gibt es auch eine.
Moment.
Da gibt es auch eine ganz gute Szene in einem Ben Stiller-Film. Ich weiß aber nicht mehr in welchem. Bestimmt wieder so ein Brautvater und ich-Film.
Ja.
Wo die so ein Wasservolleyball-Match spielen.
Ja, ja.
Und er dann so super ehrgeizig wird und dann der Brautjungfer volle Kanne den Ball in die Fresse schlägt.
Aber ich habe mich eher gefühlt wie Bradley Cooper und Vince Vaughn in Wedding Crashers.
Ja.
Vor allem, weil. Und das ärgert mich bis heute, weil ich Wedding
Crashers. Beide. Du hast dich wie beide gefühlt.
Beide. Es ärgert mich bis heute, weil Wedding Crashers ist eine unglaublich gute romantische Komödie.
Mhm.
Finde ich jedenfalls. Bis heute noch. Wirklich sehr lustig.
Wedding Crashers ist ein legendärer Film.
Oder?
Ja.
Okay.
Für viele Menschen.
Aber diese Szene, wo er umgerannt wird, da wurde die Geschwindigkeit an der Geschwindigkeit gedreht. Also Vince Vaughn fällt schneller um, als er tatsächlich umfällt. Ja. Und das war bisher immer fake. Es war immer fake bis heute. Hab mich immer geärgert. Egal. Das nur nebenbei.
Ja. Ich finde.
Moment, weil du es gerade angesprochen hast, mit dem das Antizipieren von diesem Umwerfen. Hm? Bei Take 4.
Man hätte den ersten Take, der noch Probe war, filmen und nehmen müssen.
Natürlich.
Wo du noch super suckerpuncht wurdest.
Ja.
Alles, was danach kommt, ist doch.
Ja, war scheiße.
Ja.
Aber trotzdem hat der Typ mich jedes Mal immer noch so. Bam.
Also, du stehst schon von Sekunde 1 mit dieser Furcht und Antipitation der Schmerzen.
Nein, aber das Lustige war, ich hatte halt irgendwie so 3-4 Sätze in dieser einen Szene und ich konnte nur einen Satz rausbringen, bis mein Blick wieder gen diesen Typen ging und ich so und schon wieder kam er an.
Hast du es geschafft zu unterdrücken, bevor er dich schon trifft, hinzufallen oder sowas? Weißt du, was ich meine?
Ja,
hast du wirklich immer den physikalischen Impact so zugelassen, wie er ist, oder hast du...
Leider Gottes.
Vorgespielt.
Nein, ich konnte es nicht vorspielen, weil ich immer jedes Mal damit gerechnet habe, ich darf meinen Text aufsagen, ja, weil ich hier Nachmacher bin, verstehst du?
Ja.
Und irgendwann auch mir gesagt wurde,
meine Versicherung, Europa-Versicherung.
Wir haben ihm gesagt,
tot.
Er wird warten, bis du deine Lines zu Ende gesprochen hast.
Ja.
Und dann werden wir dich hier abführen. Ich so, okay, super. Bis
du deine Lines zu Ende gesorgt hast.
Kann ich mit arbeiten, ja? Ich also... Meine Versicherung, Europaversicherung, bam. Und der Typ kam immer wieder auf mich zu.
Ja.
Das war eine Katastrophe.
Ja.
Also,
was ist dein Respekt jetzt gestiegen vor Tom Cruise, weil er einfach bei diesen Stunts, wo er immer weiß, dass er wahrscheinlich sterben wird dabei, trotzdem sie so spielt, als wenn er nicht sterben würde dabei?
Ich muss dir eins dazu sagen. Ja, der Respekt.
Diese volle Konzentration, dieser volle Fokus.
Through the roof, aber... Er ist ja immer alleine involviert.
Ah, ja, stimmt.
Und jetzt hing das an diesem, Entschuldigung, idiotischen tschechischen Komparsen, der es nicht gerafft hat, so zu tun, als ob er mich umhauen soll und jedes Mal voll auf die 12 hier.
Beziehungsweise an deiner Stelle, Tom Cruise hätte auch die Macht am Set, dem in die Augen zu gucken, zu sagen, er nicht.
Ja, der wäre im Raumschiff und weg.
Er nicht.
Ja. Richtung Sinu.
Ja.
Zack.
Ja.
Ja. Not today, sir. Not today. Ja, nee, das war unschön. Es war unschön.
Ja.
Es war wirklich unschön. Eigentlich erzähle ich ja keine unschönen Geschichten vom Set, aber das hat mir nicht gefallen.
Ja. Nee, deswegen, weil es doch noch einige sehr interessante Geschichten gibt, die man aus berufstechnischen Gründen ja jetzt so nicht öffentlich erzählen würde.
Noch nicht.
Habe ich da eine anonyme Quelle, vielleicht in Zukunft bei Patreon, die ist vielleicht für dich auch interessant, das sich dann anzuhören. Noch ein paar Geschichten, die ein bisschen krasser sind, so rein anonym.
Noch krasser?
Wir wissen nicht, wer das ist, aber der das bei Patreon vielleicht mal anonym so ein bisschen erzählen könnte. So noch ein paar mehr Insider-Stories aus der Film- und Fernsehwelt. Aber wie gesagt, das ist ein anonymer Kontakt, den ich habe. Wir wissen alle nicht, wer das ist, aber ich glaube... Da wirst auch du gerne zuhören.
Dann. Bin ich gespannt.
Ja, bin sehr gespannt.
Da bin ich sehr gespannt.
Nee, ich bin froh, dass du noch jetzt gerade sehr gesund bist.
Danke, Daniel. Auch. Das ist auch schön von dir zu hören.
Ja.
Das erste Mal nach dieser ganzen Konversation, dass du auch mal sagst, danke, Kaffeemann, du bist noch am Leben.
Ja. Ich habe so viele Geschichten gesammelt, die ich im Podcast aufgreifen wollte. Ich weiß nicht, was ist jetzt für den Kaffeemann das Richtige, um ihn ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen?
Ich habe ja noch eine Geschichte, aber... Nein, doch.
Okay.
Komm, also, pass auf, wir machen folgender Deal.
Okay.
Du sagst mir eine Geschichte und ich sag dir ja oder nein.
Die Kurzfassung, weil ich habe ja ein Notizensystem für Podcast-Themen. Und es gibt da immer so kleine Kurzfassungen, wie ich das dann für die anderen Podcast-Teilnehmer beschreibe, wenn wir uns vor dem Podcast vorbereiten.
Ja, so. Ist mir neu.
Okay. Möchtest du Huhn reist per Anhalter?
Klingt mal eigentlich nicht schlecht.
Möchtest du Express macht Welle für unverschämten Taxifahrer Manuel Neuer angeblich undankbar?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein. Das kann ich mir schon vorstellen.
Möchtest du Schwertfisch spießt Omi in der Muschi auf?
You've got my attention.
I know. Also das ist schon mal ein engerer Kandidat, ja?
Ja, eng.
Möchtest du the most fucked up creepy thing on Amazon?
Klingt zu generisch.
I couldn't believe my eyes ist noch die weitere.
Oh, noch generischer.
Aber es ist schon, da, eigentlich ist das für mich persönlich das Highlight.
Aber schon fast so YouTube-Video in Klammern scandalous.
Ja, ja. Nein.
Mit Pfeilen. You won't believe this.
Es ist so, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich 15 Minuten einfach nur mich totgelacht,
okay,
ohne eine weitere Reaktion zeigen zu können.
Ich nehme dein Wort.
Okay. Okay, Betrugsmasche ruiniert Urlaub, aber nur für den Vater. Hab ich auch noch.
Nein.
Okay.
Du hast mich schon gerade ein bisschen gecatcht mit dem Amazon-Ding.
Okay, natürlich, die Headline reicht eigentlich schon, was wir die letzten Tage mitbekommen haben. Uri Geller will Atomrakete stoppen.
Wirklich?
Ja.
Wie denn?
Wir werden alle sterben, ist meine Tagline. Okay, das kann man jetzt direkt schon mal sagen. Uri Geller hat jetzt irgendwie ein Statement rausgegeben. Falls Putin Atomwaffen abschießen würde, droht Uri Geller ihm damit, dass er die abfangen würde mit seinen geistigen Kräften.
An der Front?
Ja.
An der Front. Uri Geller ist an der Front.
Warte, ich will das nochmal jetzt genau öffnen hier. Also es ist sehr schnell abgehandelt. Aber Uri Geller, wissen wir alle, ein
Mindhunter.
Ein Mensch, der den aus dem Yps und Mickey Mouse Heft bekannten Trick, wie man Löffel verbiegen kann.
Das war aber kein gutes Foto gerade von ihm.
Mach mal
kurz hier.
Weiß gar nicht, wie ich hier diese...
Cookies zustimmen, bitte.
Cookies zustimmen, geht nicht.
Geht nicht, ist außer Frage. Nur noch mehr zum Pur-Abo.
Der Button ist hier weg.
Nee, Express möchte, dass du jetzt hier
bezahle.
Ja.
Ich versuche mal einen Trick. Warte.
Nee.
Scheiße.
Ja. Ist kaputt.
Ich versuche noch einmal einen Trick, ja? Muss ich nur ganz...
Also wie Uri Geller quasi. Jetzt hier! Ah! Da war's gerade.
Aber wie geht das? Warte.
Weiß ich nicht.
Ich muss da... Wie kann ich das... Okay. Uri Geller, okay. Wie kann ich das... Wo ist der Button? Ah, hier. So. Also, guter Trick für alle Leute, was so Bezahlinhalte angeht, auch so bei New York Times oder solchen Seiten. Wenn sich der Artikel so reinlädt und dann mit einer Verzögerung von 5 Sekunden plötzlich so ein Overlay kommt, Sie müssen hier abonnieren, um den Artikel zu lesen. Wenn man es schafft, beim Laden der Seite rechtzeitig einfach das Laden der Seite abzubrechen, über so einen X-Button meistens oben auf dem Browser, kann man den Artikel trotzdem komplett lesen, bevor das Overlay erscheint, quasi. Oder meistens lohnt es sich einfach auf Reload zu drücken und dann sofort danach nochmal auf Abbrechen und dann kann man die Seite lesen. Guter Trick.
Quasi ein Uri Geller-Trick.
Uri Geller-Trick, ja. Hier. Angeblich nur mit der Kraft seiner Gedanken kann Uri Geller Löffel verbiegen. Was seit irgendwie 40 Jahren sein einziger Trick ist, ja, den er als angeblich so begabter Psy-Magier beherrscht, Löffel verbiegen.
Ich erinnere mich als Kind, also tatsächlich irgendwie zu den Zeiten von der 100.000-Mark-Show und so weiter, war Uri Geller schon irgendwo im Munde der Leute.
Ja.
Und ich erinnere mich, als Kind fand ich das total bemerkenswert und total toll. Und meine Mutter meinte, ja, aber das ist nicht echt. Das ist nicht wirklich echt.
Ja.
Und ich so, wie, das ist, aber guck doch mal. Nein, das ist nicht wirklich echt. Was soll das? Das ist natürlich, dass ich sehe, dass wie das Metall verbogen wird. Das ist nur eine Illusion.
Und das Krasse ist, finde ich, Uri Geller selbst behauptet immer wieder, dass seine Fähigkeiten wissenschaftlich überprüft und bestätigt worden wären in verschiedenen Versuchen.
Debatable.
Aber immer, wenn ich das nachprüfe, sehe ich halt nur, dass es gab tatsächlich mal Versuchsreihen, wo er von echten Wissenschaftlern überprüft wurde. Das Ergebnis war aber dann meistens...
Zweifelhaft.
Ja, schwach in Design und Ausführung.
Oh.
Beunruhigend unklar und so weiter. Mhm. Also das ist...
Schwierig.
Völlig... Und wenn er solche Versuche zugelassen hat, hat er auch immer alle Maßnahmen getroffen, so die letzte Nachweisbarkeit oder die letzte Überprüfbarkeit, dass er nicht schummelt, auszuschließen. Und dann immer zu sagen, nee, also wenn wir jetzt da auch noch eine Kamera hinmachen und wenn jetzt da auch noch einer aus dem Winkel drauf guckt, dann kann ich den Trick, dann funktioniert die Magie nicht. Meine Zauberkraft funktioniert da nicht mehr, wenn man von dem Blickwinkel auch noch von unten auf den Löffel guckt, wo ich meinen zweiten Finger irgendwie so einsetze, um den Löffel von unten nach oben zu drücken, dann funktioniert die Magie nicht mehr.
David Blaine.
Ja.
Das würde der im Artikel genannten Parapsychologie schaden.
Aber Uri Geller mit dieser tollen Fähigkeit, Löffel zu verbiegen.
Also er möchte möchte er nur die Raketen aufhalten oder möchte er auch den Krieg beenden?
Nein, er hat einen offenen Brief geschrieben. Und
Uri Geller droht Wladimir Putin.
Ja.
Das ist eine harte Anschuldigung.
Hier, es gäbe Gerüchte und Berichte, wonach Putin den Einsatz sogenannter strategischer Atomwaffen ernsthaft in Erwägung ziehe. Uri Geller habe gehört, dass Marinestützpunkte an der schottischen Westküste besonders gefährdet seien.
Also da, wo es absolut nicht gefährdet ist. Da positioniert sich jetzt Uri Geller und steht im schottischen Moor und hält seine Hände in die Höhe. Mit Löffeln.
Aus diesem Grund richtet der Mentalist eine offenbar ernst gemeinte Warnung.
Man weiß es nicht.
An den Kreml-Chef. Sollten Sie sich für den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden und Schottland ans Ziel wählen, aber nur wenn Sie seine Heimat ans Ziel wählen.
Nobody did, ever.
Oder jedes andere Land der Welt.
Oder die Welt.
Aber warum hat er dann überhaupt Schottland einzeln erwähnt? Warum hat er nicht direkt gesagt, alle Länder der Welt? Warum hat er Schottland erst erwähnt?
Vielleicht wegen Loch Ness. Das ist so eine komplette Geschichte da unten. Mysteriöse Quellen.
Aber jetzt kommt's. Werden Ihre Pläne, Ihre Raketen auf Sie zurückfeuern? Jedes einzelne Molekül seiner Gedankenkraft werde der 76-Jährige dafür einsetzen.
Good luck.
Ich finde die Erklärung, warum wir uns jetzt nicht darauf verlassen sollten, dass Uri Geller uns schützt, liegt schon in dem Satz oder in einem Teil des Satzes der 76-Jährige.
Dabei möchten
der bereits
wir
mit 30 nicht zurechnungsfähig war.
Könnte damals schon nicht Löffel von Gabel unterscheiden, ja?
Ja.
Aber das stimmt. Man möchte auch niemandem jetzt gerade so nahe treten.
Ich schon.
Es gibt 76-Jährige, die sind noch voll dabei.
Ja, aber die behaupten nicht, ich kann meinen Gedanken Löffel verbiegen.
Oder Atomwaffen von uns fernhalten.
Richtig, stimmt.
Aber nur in Schottland.
Ja.
Nur in Schottland.
Ja. Ich meine, es gibt gefühlt über 90-Jährige, die sind US-Präsidenten. Also deswegen.
Do you see the atomic rock? Ja, okay, ich kann den schottischen Akzent nicht machen.
Repeat the line. Ja, aber dieses Foto von Uri Geller bei
Express.de. Das meine ich vorhin. Ich wollte dieses Bild vorhin nochmal ansprechen.
Stimmt. Das ist hier dieses.
Das Bild ist extrem angsteinflößend und auch besorgniserregend.
Das Bild, das Express.de gewählt hat, ist so: dieser leblose Körper von Uri Geller aus der Ausstellung Körperwelten von Gunther von Hagen.
Uri Geller leidet an einer unerklärlichen Krankheit, ja?
Er kann keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen.
Ärzte können sich nicht erklären, woran es liegt.
Komplett verdorrt.
Klicken Sie hier. Ärzte sind verzweifelt. Ja. Klicken Sie hier, um das Geheimnis von Uri Gellers Krankheit zu erfahren.
Damit Sie sie nicht selbst bekommen.
Ja, genau.
Ja.
Das aber sieht auch fast so aus, als ob er Pfeife rauchen würde.
Mhm.
Ja.
Stimmt.
Ja.
Ich finde, also Uri Geller ist für mich immer so, als Beweis, dass ich Löffel verbiegen kann, habe ich hier diesen bereits verbogenen Löffel mitgebracht. Sehen Sie, der ist verbogen.
Ja.
Habe ich von zu Hause mitgebracht. Den habe ich schon zu Hause verbogen, um Ihnen das hier zu zeigen.
Den lege ich mir dann in der 100.000-Mark-Show auf die Nase und hebe meinen Kopf und der ist angeklebt.
Ja.
Der klebt. Der löst sich nicht.
Weißt du, was für mich der Hauptgrund dafür ist, dass Uri Geller Schwachsinn redet? Dass in seiner Show The Next Uri Geller, dass die uns solche grandiosen Zauberkünstler wie Vincent Raven hervorgebracht hat. Die er total ernst genommen hat in seiner Sendung. Da war man unter seinesgleichen, ja. Aber du hast auch noch eine Geschichte. Was du behauptet?
Und zwar gibt es einen Schauspiellehrer von mir, von der New York Film Academy.
Mhm. Kenn ich den?
Ja, du kennst ihn.
Hab ich mir gedacht.
Du kennst ihn tatsächlich. Sein Name ist, ne?
Ja, weiß ich.
John Henry.
Ah.
Wie hieß nochmal dein, was du gesagt hast darüber?
John Henry.
The Ballad of John Henry.
Also John Henry ist eine generell Mythenfigur aus dem Wilden Westen, basierend auf wahren Begebenheiten, in Folklore und Songs verarbeitet und unter anderem in einem Song, den Johnny Cash oft gesungen hat. Ich weiß nicht, ob Johnny Cash ihn auch geschrieben hat, ich glaube nicht. Ich glaube, der war schon vorher so ein geläufiger Folklore-Western-Country-Music-Song, der da heißt The Ballad of John Henry. Und die Geschichte handelt davon, dass eben jener John Henry ein legendärer Schienenleger war, Hammerswinger. Und dann kam es aber dazu, dass die Dampfmaschinen angefangen haben, die Arbeit des ehrlichen Arbeiters zu ersetzen. Und dann haben halt irgendwie Dampfmaschinen plötzlich die Schienen viel schneller gelegt. Und dann hat John Henry gesagt, ich fordere die Schienen, die Railroad Corporation heraus, dass ich schneller den Track legen kann als die Dampfmaschine. Und dann hat er ein Wettrennen im Schienenlegen gegen die Dampfmaschine gemacht. Und ich glaube, John Henry hat laut der Fabel oder der Ballade gewonnen, weil die Dampfmaschine irgendwann explodiert ist. Weil er so schnell gehämmert hat, dass sie explodiert ist. Aber John Henry hat es auch geschafft zu gewinnen, ist dann aber gestorben und hat, und das ist sehr progressiv für die Zeit,
ja,
seiner Frau den Hammer gegeben.
Oh.
Und hat dann gesagt, du weißt es sicherlich?
Oh, no, please. Refresh my memory.
Swing that hammer. Mach weiter.
Swing that hammer. Ja. Right.
Ja.
Du hast mir die Geschichte, glaube ich, so nie erzählt. Hm. Ich kannte sie nämlich noch nicht.
Okay.
Aber sie passt sehr gut zu meiner.
Okay.
John Henry Geschichte. Geschichte.
Ja.
Und zwar gibt es einen Lehrer, der mich unterrichtet hat in der New York Film Academy vor Jahren, Jahren, Jahren. Der hieß John Henry Richardson.
Okay.
Und du hast es immer wieder erwähnt. Also ja, du hast immer John Henry, ja. The Battle of John Henry.
Wegen dem Johnny Cash.
Johnny Cash, exactly. Ja. Wegen dem hast du das halt erwähnt.
Ja.
Und ich bin halt immer mit dem ein bisschen in Kontakt geblieben. Der war damals schon Mitte 50. Eigentlich ein cooler Schauspieler, aber einer von dieser alten Garde. Hatte halt noch so einen Headshot, Black and White, aus den 80ern. So wie man es halt kennt, bisschen verwaschen, John Henry, the actor, du weißt schon. Also, ne, so wie man sich halt damals mit Headshots bei Agencies beworben hat.
Mhm.
Und als er mich unterrichtet hat, sehr cooler Unterricht, sehr coole Stunden mit ihm, sehr gute Zeit, viel Film-Acting unterrichtet, viele Sachen irgendwie von ihm gelernt. Und irgendwann war ich mal auf einer Hausparty. Da lief natürlich zu der Zeit Superbad, der Film des Jahres.
Natürlich.
Hahaha. Und irgendwann meinte er so, hey, 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 do you want to see John Henry in a porn film? Und ich so, what? Und alle so, what?
Damals noch.
Damals.
Heutzutage hat ja jeder Pornfilms von sich selbst ohne Ende auf seinem Smartphone gespeichert.
Natürlich, natürlich. Unendlich. Check my cloud. Und my cloud.
Check my entry on thefappening.com.
Auf jeden Fall stellte sich dann heraus, dass unser Lehrer, was damals irgendwie total skandalträchtig war, in Softcore-Liebesfilmen aber nur als Detective oder als Nebendarsteller halt mitgespielt hatte.
Ja.
Also nie als aktiver Mitstreiter, sondern immer nur einer dieser Nebenrollen, die halt irgendwie sagen, oh, I can't believe this happened. Check this out. Detective und dieser, so weiter und
dieser,
so fort.
Dieser Detective, der unbeteiligt am Tresen sitzt, während
im Trenchcoat
nebenan in der Zelle heimlich gevögelt wird.
Mhm, mhm.
Okay.
Genau so war es. Und wir damals natürlich noch naiv, wie wir waren, wie so, ne, total peinlich berührt. Und er hat immer gesagt, listen, kids, I did what I did. It's fine by me, but I never showed my ass or my behind. And I never showed naked on screen. Und wir so, okay, whatever. Anyway, das war John Henry. Und seit meiner Schulzeit auch wieder irgendwie vergessen. 10 Jahre lang sehe ich ihn halt bei Instagram oder Facebook immer mal wieder aufpoppen.
Mhm.
Und immer mal wieder erzähle ich dir von ihm, John Henry, The Ballad of John Henry, dem Schienenleger,
ja,
der es allen gezeigt hat.
Ja.
Vor einem Monat. Und ich sehe halt immer mal wieder, dass er so internationale Klassen lehrt, Afrika, Taiwan und so weiter.
Ja.
Vor einem Monat sehe ich, hey, meine neue Netflix-Serie erscheint bald. Und ich so, oh, it's John Henry. Muss ich eigentlich mal Daniel zeigen.
Mhm.
Nie dazu gekommen. Und dann sehe ich so, noch 5 Tage bis zu meiner Netflix-Serie. Ich so, okay, das scheint ja irgendwie was Richtiges zu sein. Und mind you, John Henry Richardson war halt wirklich, also normaler Schauspieler, hat Pilots gedreht, Serien mitgemacht. Aber ich glaube, er hat nie diesen Erfolg genossen, die vielleicht ein Schauspieler wirklich haben möchte.
Matthew Modine zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Der ja auch ein Schauspiellehrer war von dir.
Genau so war John Henry. Danke, dass du ihn erwähnst.
Ja.
Matthew Modine hat irgendwann das Glück gehabt, Stranger Things zu bekommen und auf einmal kennt jeder Matthew Modine.
Aber war vorher ein bisschen washed up an der New York Film Academy, genau. Normaler Lehrer. Ja.
Genau. Und irgendwie in 20, 30, 40 Filmen dabei, aber nie wirklich diesen großen Erfolg genossen. So war John Henry. Okay, Matthew Modine, Stranger Things, eine Geschichte für einen anderen Podcast. John Henry, der Schienenleger, sehe ich auf einmal in so einer Taiwanese Netflix-Show. Mother, don't do that. Und ich so, okay. Ich so, ja, wahrscheinlich hat er vielleicht eine kleine Rolle, vielleicht hat er vielleicht irgendwas. Und dann checke ich die Serie aus. Nein, 5, 6 Folgen Hauptrolle in dieser taiwanesischen, komplett Gaga-Serie, die dadurch lebt, dass normale Dialoge mit diesen ganzen asiatischen, wie heißt deine Band?
Twice.
Mit diesen Soundeffekten unterlegt wird.
Think about it twice.
Komplett Gaga. Auf jeden Fall, long story short, John Henry ist gerade momentan der Star auf Netflix von dieser taiwanesischen Netflix-Serie im asiatischen Raum.
Okay.
In 5, 6 Folgen. Und da wird es irgendwie die
zweite Staffel. Aber es ist nicht old enough.
Nein, nein, nein.
Okay.
Nein, nein, genau.
Aber es ist nicht so eine neue Version von old enough, wo sie uralte Leute plötzlich losschicken, um Bodengänge zu machen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist original der Fall, wo, wie eine alte Freundin von dir immer gesagt hat, da haben wir so einen alten Schauspieler, der kann richtig gut spielen,
also,
weil er alt ist.
Weil er alt ist, ja.
So ein Fall ist das. Aber trotzdem war ich halt mega begeistert, dass wie Matthew Modine damals bei Stranger Things auf einmal dieser Typ, der mich unterrichtet hat, diesen großen irgendwie Erfolg hat, noch auf die alten Tage hin.
Ja.
Vor allem John Henry,
vor allem
der Schienenleger.
Weil du dich so lange gefragt hast, wenn du all diese guten Weisheiten kennst, warum bist du nicht erfolgreicher? Und dann im Nachhinein zu sehen, ah cool, doch, du bist erfolgreich, doch, jetzt noch geworden.
Zum Ende hat es noch gereicht.
Ja. Muss ich mal genau überlegen, was du mir damals erzählt hast. Vielleicht doch gut gewesen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Aber ich musste mich eher nur daran erinnern, weil wir immer jedes Mal, wenn ich dir irgendwelche komischen Posts von John Henry gezeigt habe, du so, oh, John Henry.
Oh, the, sad.
The Ballad of John Henry. Ja, original. Aber he prevailed.
Ja, ja. That's
and
true.
He made it.
Ja, ja. Ich bin sehr berührt davon.
Ja.
Ich bin so berührt davon, dass ich jetzt das Lied John Henry's Hammer, The Ballad of John Henry, singen werde.
Ich bitte darum.
Mit Unterstützung des Kaffeemanns.
Aber an der Gitarre.
Ja, ja, ja.
Step back to it. Schon das ganze Lied. Ja, ja. It charges heels.
Down there lies a steel driving man, oh Lord. Down there lies a steel driving man.
And so we conclude the story of John Henry and the Ballad of John Henry.
Eine gute Netflix-Serie hat's bekommen.
Er hat eine gute Netflix-Serie bekommen. Nach all diesen Strapazen, die Daniel gerade vorgetragen hat.
Ja, symbolisch.
Hat er
sie symbolisch als Schauspiellehrer auch erlebt.
Doch noch eine Netflix-Serie bekommen.
Ja.
Und daher danken wir dem schienenlegenden Gott, dem schienenlegenden Macher von uns, der uns Tag ein, Tag aus beobachtet, wie wir diese Schienen legen. Egal in welcher Berufung, egal in welcher Kapazität.
Ja.
Wir legen die Schienen eine nach der anderen.
Respekt an alle Schienenleger da draußen.
Ja.
Auf euren Schienen ist das Land gebaut. Und Respekt auch an die Trucker.
Die Tracker?
Die Truckfahrer.
Die Truckfahrer.
Die Truckfahrer da draußen.
Die nicht auf den Schienen laufen.
Ja, ja.
Ja, nein. Die fahren auf
der... Fahrendes Material für den Schienenbau. Zu den Schienenlegern.
Aha. Ja, aber auch die haben wir in unseren Gebeten.
You can't replace the truck driving man. There ain't no substation for meat and bones.
Ain't no trucker small enough. Ain't no Schienenleger small enough. Wir sind für alle. Alle sind für einen.
And this one's for the folks out on the road. Oder?
Ist das der Gitarrenmann?
Ja, ich höre ihn auch schon.
Aber er hat die ganze Zeit schon uns musikalisch untermalt.
Ja, er ist hinten im Waggon mitgefahren. Als ich John Henry gesungen habe, hat er sich noch versteckt. Ganz hinten, er musste erstmal sich dann vorkämpfen, ja, nach vorne, Hobo-mäßig.
Während wir vorne im, wie heißt es?
Lokomotive.
Nein, in der Caboose.
Also,
du weißt schon.
In Cahoots.
Cahoots! In Cahoots!
Ist der Gitarrenmann...
Herrmann schlägt sich seinen Weg durch den Restaurantwagen. Ja.
Über viele verstorbene Hobo-Kollegen hinweggestiegen.
Über die Kohlen, über die Ware, die da verteilt wird, auf das wunderbare Land unseres.
Das ist eine große Lieferung der IG Metall, die wir in unserer Woche von deutschen Bahn-Gütertransport...
Ja. Ja, um nicht das zu sagen IG Farben.
Bisschen IG Metall, bisschen Kohle. Bisschen Uran brauchen wir bald wieder auch. Ja,
ja. Bisschen, was fehlt uns gerade?
Eier.
Ja, nee, und ja, das sowieso. Ja. Nein. Gas?
Gas,
ja. Gas, Flüssiggas.
Ja, auch. Hier haben wir jetzt
Heizöl.
Ja.
Alles, was uns eigentlich dieses Weihnachten fehlen wird. Da schlägt sich der Gitarrenmann gerade hindurch.
Ja, vom Nordpol.
Bis zum Westpol.
Wie heißt der? Nicht der Orient Express, der ist ja nochmal aus dem einen anderen.
Der Transsibirische Eisenbahn.
Nein, wer heißt denn der? Der Polar Express.
Ach so, mit Tom Hanks.
Ja.
Ja, aber statt Tom Hanks stehen wir beide an der Lokomotivführer. Dings.
Und sagen, wo ist Ihr Ticket?
Du bist Jim Knopf.
Gitarrenmann, wo ist dein Ticket?
Ich bin der Lokomotivführer. Und wir sagen, guten Tag, Fahrscheine bitte.
Ja.
Ja? So, tschak, tschak. Ja, ja. Woo!